jetzt ein Konzept vor, das ausgezeichnet worden ist hier an der Universität Frankfurt. Und zwar geht es dabei um ein Projektseminar, das im Rahmen des Programms Wandel gestalten genehmigt worden ist. In diesem Projektseminar werden im Wintersemester dieses Jahres Studierende der Goethe-Universität Informatik und voraussichtlich auch der FH Frankfurt, der Informatik dort, ein Tool namens DigiNect als Prototyp entwickeln, und die Projektidee, die DigiNect zugrunde liegt, die werden wir Ihnen jetzt erläutern. Und zwar werde ich das machen zusammen mit Herrn Lücking, Dr. Lücking. Wir beide sind aus dem Lab Texttechnologie hier von der Universität Frankfurt. Schauen wir uns mal dieses Bild hier an. Es zeigt eine Innenaufnahme des Städtes in Frankfurt, und vielleicht wird die eine oder der andere sich hier in einer typischen Rolle wiederfinden, nämlich des Besuches eines Museums mit sehr vielen Bildern, 200, 300, 400 Bildern. Dann stehen Sie vor so einer Bilderwand wie dieser und wollen und sollen das rezipieren. Jetzt wollen natürlich Museen, zumal dann, wenn sie weltberühmt sind, das Städel wissen, was Sie als Besucherinnen, als Besucher von diesen Ausstellungen denken. Und das sind so drei Leitfragen, die wir hier betrachten. Zunächst einmal die erste Frage: Wie haben die Besucher die Ausstellung erlebt? Zweitens, wie bewerten die Besucher die Ausstellung? Und drittens, wie bewerten die Besucherinnen und Besucher das Museum und seine Angebote? Wenn wir in die Vergangenheit, aber leider wohl auch in die Gegenwart schauen, dann meist der Fragebogen oder die Umfrage, vielleicht die Online-Umfrage, über die eine Bewertung, eine Beantwortung dieser Fragen vorgenommen werden kann, somit eine Art von Rückkopplung stattfindet. Natürlich sind solche Fragebögen sehr aufwendig und kaum interaktiv. Aber genau das wollen sich Museen vorstellen, ist, dass die zukünftige Technologie sei, unter der Besucherinnen und Besucher die Chance haben, dem Museum mitzuteilen, wie sie über diese Ausstellungen denken. Das bedeutet, Museen brauchen interaktive Museumsinformationssysteme, aber haben sie nicht. Ein solches interaktives Museumsinformationssystem wollen wir entwickeln. Dazu haben wir drei Säulen, unser Drei-Säulen-Modell, auf dem DigiNect gründet. Die erste Säule sind die sogenannten Games for the Purpose, die von Arm, ich spreche das jetzt hier mal deutsch aus, das klingt ja einfach furchtbar deutsch, von Arm entwickelt worden ist, mit dem Paradigma Human Computation. Die Idee war, dass es eine Reihe von Aufgaben gibt, die im Bereich der menschlichen Interpretationsfähigkeit liegen. Zum Beispiel Bilder verstehen, Gesten verstehen und derzeit nicht automatisierbar sind, aber dennoch sozusagen hier mit einem Fortschritt bedacht werden sollen. Und dazu hat er die Idee entwickelt, dass diese Interpretationsaufgabe, diese Informationsbearbeitungsaufgabe in webbasierte Spiele integriert werden, und zwar so, dass die Aufgabenerledigung als Nebenprodukt des Spielens abfällt. Sie haben quasi einen Algorithmus, in dem systematisch die menschliche Interpretationsleistung eingearbeitet ist. Die Idee ist also hier, den Spielcharakter zu referieren, um einen Unterhaltungswert zu erzeugen auf Seiten der Spieler, die sich dadurch motiviert fühlen, überhaupt mitzumachen, diese Teilnahme fortzusetzen und qualitativ hochwertige Annotationen zu erbringen. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist das Wiki-Prinzip. Hier gehe ich zurück auf Wolf Cunningham und Wales, natürlich Jimmy Wales. Wolf Cunningham, die Wikis als Medien für die kooperative Dokumentation und Strukturierung von Wissen bzw. Interessensgebieten beschrieben haben, und der Wikipedia, die eben weltweit dieses Prinzip berühmt gemacht hat, an dem Beispiel dieser Online-Enzyklopädie, die quasi jede andere Offline- oder Online-Enzyklopädie vom Markt verdrängt hat. Das sucht mediengeschichtlich seinesgleichen, ganz klar, aber eben nicht alleine die Wikipedia. Es gibt nämlich eine Reihe von Spezial-Wikis, die dieses Prinzip in anderen Bereichen umsetzen. Das werde ich Ihnen dann später noch erläutern. Und ein solches weiteres Spezial-Wiki streben wir an mit WikiNet. Die dritte Säule betrifft dann das gestenbasierte Interface. Hier geht es darum, dass wir ein Paradigma anstrengen wollen, helfen wollen, mitzuentwickeln, und zwar nämlich das der bewegungsunterstützten Texttechnologie. Es geht uns jetzt allgemein gesprochen darum, dass wir Gesten und Körperbewegungen als Mittel zur Steuerung von Programmen anstelle klassischer Schnittstellen nutzbar machen wollen. Aber wir würden gerne einen Schritt weiter gehen. Wir glauben nicht, dass WikiNext einfach nur eine Möglichkeit wäre, sozusagen die Tastatur zu ersetzen, sondern wir würden gerne mit Gesten schreiben. Das, was Sie schriftlich machen, handschriftlich oder mit der Tastatur, oder indem Sie sprechen, was ich gerade mache, dann manifestieren Sie Sprache. Das würden wir gerne begrüßen. Gestisch schreiben. Das ist die dritte Säule. Aus der Säule wird eine Architektur, die hier einen Architrav trägt, und dieser trägt den Titel Wissenschaftliche Fragestellung. Das ganze Projekt, das wir hier ansiedeln im Bereich der Anwendung, angewandten Informatik, hat letztlich den Zweck, Wissenschaft zu betreiben. Und die Leitfrage lautet in dem Bereich, wie entstehen und funktionieren gestische Propositionen? Und diese Frage werden wir heute ein Stück weit in diesem Vortrag beleuchten. Also wie war das überhaupt möglich, gestisch, nicht einfach graphematisch oder akustisch Sprache zu machen? Wie sieht das ungefähr aus bei dem Dicken Heft? Wie sieht das aus? Stellen Sie sich vor, dass Sie nach einer Ausstellung die Besucher und Besucher sozusagen in einen Raum treten, in dem das WikiNet-Labor aufgebaut ist. Dann haben Sie auf einem Display die Möglichkeit, Bilder der Exponate zu sehen, dann in einer Aufnahme beispielsweise. Dann können Sie dann vor diesem Bildschirm agieren und können Propositionen machen. Können Sie was sagen oder sollten Sie sagen können, dieses Bild hat das gleiche Gesehen wie das Nun mal zweifel mir gedacht, beides sozusagen aus dem Bereich der Romantik oder dieses Bild gefällt mir. In diesem Bild kommt etwas vor, in diesem Bild vorkommen, das hat die folgende Information. Das sind ja alles Propositionen, Aussagen, die ich formuliere, und die sollen Benutzer ohne großes Vorwissen gestisch produzieren können, können dann vom System aufgenommen werden und werden dann im Wiki weiterverarbeitet, auch außerhalb der unmittelbaren Benutzung im Museumsbereich. Als Kooperationspartner haben wir bereits gewonnen, beziehungsweise stehen in Aussicht. Zunächst einmal gewonnen haben wir bereits das Goethehaus Frankfurt, das vom Land und von der Staatsunion sicherlich Geld bekommen hat, das erste weltweit existente Museum für Romantik, für romantische Kunst aufzubauen. Hier haben wir bereits einige Kooperationen mit dem Goethehaus, und das Goethehaus hat großes Interesse an einer solchen Interaktionstechnologie. Der zweite Kooperationspartner stammt aus Berlin, ist das Computerspielemuseum. Doch hier gibt es Interesse daran, diese Technologie einzusetzen. Geplant ist das Städel, da haben wir noch keinen Kontakt aufgenommen. Es war eine Frage der Zeit bislang. Auch hier werden wir Kontakt aufnehmen und hoffen, dass wir dort für unseren Prototypen eine Nutzungsvariante installieren können. So, ich werde jetzt dieses Säulenmodell, dieses zwei Säulenmodelle als Agenda benutzen, durch diesen Vortrag und gegebenenfalls mit dieser Lebenssäule, den Game of Purpose, um Ihnen das Prinzip etwas eingehender zu erläutern. Entwickelt wurde das, wie gesagt, von Ahn und Kollegen im letzten Jahrzehnt im Wesentlichen, und dieses Paradigma Game of Purpose hat diesen Informatiker weltweit auf einen Schlag berühmt gemacht. Wir schauen mal, worum es dabei geht. Wenn Sie Goggles zählen, dann können Sie natürlich die Augen noch von dem Bild machen und fragen, was Sie dort sehen. Und Goggles wird Ihnen dann sagen, das ist der Wanderer über den Nebel. Ja? Das Bild stammt von Caspar David Friedrich. Es liegt im Wesentlichen daran, dass dort eine Bildverarbeitung hintergrund liegt bei Google. Es wird bei Microsoft anders sein, ein Bildabgleich stattfindet. Und da kann man relativ schnell dieses Bild analysieren. Das ist vielleicht auch, was Sie tun, wenn Sie das Bild kennen, aber wenn Sie das Bild nicht kennen, oder wenn Sie es kennen, sehen Sie natürlich mehr. Im Schattenrechnung würden dort sehen eine Person, ein Mann, das Rücken an sich zu sehen, die stehen, die Person noch geschützt stehen auf einem Stock. Das sind alles semantische Bildinterpretationen. Und genau solche Interpretationen sind derzeit nicht automatisierbar und war es natürlich auch nicht, als von Ahn sein Paradigma entwickelt hat. Er sagt, also, Sie würden das gerne automatisch machen, und da, wo die Informatik das gerne automatisch macht, dort verwendet sie gerne Machine Learning Software. Für diese Machine Learning Software braucht die Trainingsdaten. Um also Algorithmen zu verbessern, das zu machen, was Menschen können, brauchen wir Trainingsdaten, und die sollen jetzt hier Menschen produzieren. Nur, wie motiviert man möglichst viele Personen zur Mitarbeit, damit sie für Beispiele wieder sagen, wie dass ich hier eine Würde sehe und dass ein Mann steht da und Stock gestützt ist. Und das war jetzt die Kernidee von Ahn. Die Antwort liegt nämlich darin, indem man die Interpretationsaufgabe, die ich gerade formuliert habe, in ein Spiel verpackt. Indem ich also einen Spielaufbau, indem die Bildsegmentierung gewissermaßen an zwei Spielpartner delegiert wird, indem also sozusagen die menschliche Interpretationsleistung in einen Algorithmus hineinverpackt wird. Dazu gibt es jetzt eine Reihe von Beispielen. Ich gehe mal hier so ein Beispiel durch, das ESP-Gen. Die Idee lautet, Mitspieler werden für Übereinstimmungen der Bildannotation, Bildetikettierung, Bildtagging, sagen wir dazu, belohnt. Dabei gibt es Tabuworte und Zeitbegrenzungen, die den Spielraum fördern. Also bestimmte Wörter, die nicht verwendet werden dürfen oder die sozusagen abläuft. Dann werden die Übereinstimmungen belohnt für zwei Spieler, dass sie beide dieses Spiel mit Birthday taggen. Ein anderes Beispiel, das werden Sie vielleicht kennen oder selbst schon mal auch benutzt haben, ist Recaptcha, ein completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Die Idee ist folgende: Wir haben jetzt so einen OCR-Scan, wir haben so einen Text und sehen jetzt in allen Stellen effizient, das wird wieder produziert. Jeder wird automatisch, der Pain ist einfach, wir haben hier relativ unwahrscheinliche Kombinationen von Buchstaben und Sprachen und Englisch und wir wissen natürlich nicht, was die korrekte Aufgabe ist. Es geht die Frage hin, braucht man einen Name des Körpers, um zweierlei zu machen. Einmal möchte man einen Fehler automatisch korrigieren lassen, also die richtige Bezeichnung sich nennen lassen. Oder B, Sie benutzen das einfach dazu, dass überhaupt Annotationsdaten, Trainingsdaten für Ihr Annotationsspiel hier bekommt. Eine Reihe von anderen Beispielen existiert ebenso, die findet Sterne im Bereich der Linguistik. Einmal haben wir dieses Assoziationsnetzwerkspiel, das ist leider schon wieder abgebrochen worden, zum Brain-Cloud-Projekt. Wenn wir automatisch Semantik von Wörtern lernen wollen, brauchen wir auch dafür große Trainingsmengen, verschiedene Sprachen. Das Spiel ist angetreten, um ein so großes Netzwerk aufzubauen, relativ schnell durch ein Game with a Purpose-Projekt. Das zweite ist anspruchsvoller, das Analytics-Projekt von Poesio, einem nicht ganz unbekannten Computerlegisten aus England, Da geht es darum, dass zum Beispiel anaphorische Beziehungen in Texten annotiert werden sollen. Das ist eine sehr harte, sehr schwierige Aufgabe für die Computerlinguistik, so das automatisch herauszufinden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Hans geht in die Schule, Punkt. Das gefällt ihm sehr gut. Ihm bezieht sich auf Hans, das klingt für Sie sehr banal, aber das am Rechner automatisch herauszufinden, ist alles andere als einfach. Eine sehr harte Nuss. Dafür brauchen wir wieder Trainingsdaten, solche Trainingsdaten zu produzieren. Dafür tritt das AnnaWiki-Projekt an. Jetzt will ich hier so ein paar Pros und Cons aufführen. Zunächst einmal positiv an diesem Game with a Purpose-Konzept können wir aufführen. Es handelt sich um eine kollaborative, gemeinschaftliche Produktion von Ressourcen, an der möglichst viele freiwillige Personen teilnehmen und die in verschiedenen Paarungen, die dieselben Objekte annotieren, so etwas wie eine Median-Annotation, eine mittlere Annotation, eine Common Sense in Bezug auf das Tagging eines Objektes produzieren. Dagegen kann man natürlich auch jede Menge halten, zum Beispiel, woher wir überhaupt wissen, wann wir die genügend große Zahl von hinreichend trainierten Freiwilligen haben und ob, auch wenn sie hinreichend trainiert sind, ob sie dann überhaupt qualitativ hochwertige Annotationen produzieren. Das sind zwei Ungewissheiten und Ungewissheiten, die in der Vergangenheit schon oft genug bedeutet haben, dass diese Projekte auch ihre Schwierigkeiten haben. Die Frage wäre, wie man da eine Lösung finden könnte. Wie könnte daraus resultieren, das wäre jetzt schon eine der ersten Forschungsvorhaben für das geplante Projekt, Wikinect, dass wir hier auf sehr spezifische Art und Weise Human Computation und Machine Learning miteinander verschränken. Human Computation würde dann einerseits die Trainingsdaten und Testdaten für Machine Learning Testfile reinzustellen, also die Relevance Feedback, also die Algorithmen, umgekehrt Machine Learning könnte Medienannotationen berechnen. Erwartungswerte darüber anstellen, mögliche Abweichungen gegenüber Freiwilligen ausrechnen, der Klassifikation von guten und schlechten Annotatoren bewerkstelligen, aber auch Training solcher Annotatoren durchführen. Das wäre eine mögliche Blickrichtung, um dieses Paradigma für Wikinect nutzbar zu machen. Damit komme ich auch schon zur zweiten Säule, zum Wiki-Prinzip, das wir nutzbar machen für unseren Zusammenhang. Das will ich zunächst mal ganz allgemein erläutern, und zwar mit einem Statement. Principles, die Cindy Wales in der englischen Wikipedia auf seinem User-Account formuliert hat, hier natürlich nur in einem Ausschnitt. Bitte gehen Sie auf die Webseite, wenn Sie das komplett lesen wollen. Ich gebe hier mal die Ausschnitte wieder. Wikipedia's success today is entirely a function of our open community. Ich will sagen, zu Deutsch, es ist gerade eben die Masse der User, die hier kollaborieren und diesem Projekt zum Erfolg verhelfen. You can edit this page right now. It's a core guiding check on everything that we do. Wenn Sie einen Wikipedia-Artikel lesen, dann müssen Sie das nicht nur als Leser tun, sondern Sie können unmittelbar diesen Artikel, wenn Sie es für nötig erachten, weiterschreiben und verbessern, sofern dieser nicht für das Schreiben blockiert ist. Solche Fälle gibt es natürlich auch. Anyone with a complaint should be treated with the utmost respect and dignity. Auch hier gilt, dass Wikipedia keine strain-lean Semantics umsetzen will, sondern durchaus dafür offen ist, dass hier verschiedene User-Meinungen, Leser-Meinungen sich niederschlagen können, in Diskussionen wiederfinden und dann zu der Verbesserung eines Artikels beitragen. Ja, dieses Prinzip will ich jetzt weiter verfolgen, also das Prinzip von Wikipedia, einem solchen offenen Mittel zur Manifestation enzyklopädischen Wissens. Und was macht das so besonders? Aus meiner Sicht das Folgende, nämlich dass Wikipedia die Antwort auf folgende Frage ist. Welches Informationssystem besitzt eine vergleichbare thematische Offenheit wie das menschliche System? Antwort Wikipedia. Wieso? Da gibt es mindestens drei Antworten. Die erste Antwort ist Kollaboration. Wir sehen in der linken Hand aus dem Jahr 2008 die deutsche Wikipedia mit etwa 400.000 registrierten Usern und einer deutlich höheren Zahl von IP-Adressen, die wir dort gespeichert vorfinden. Von denen sind natürlich alle verschiedenen Nutzer, die dahinter stehen und einige würden auch Unsinn dort verbreiten, aber eine sehr hohe Anzahl von Autoren um die 1 Million herum dürften dort erwartbar sein, die in etwa 7 Jahren zu dem Zeitpunkt 875.000 Dokumente geschrieben haben. Zum Vergleich, die Patrologia Latina, eine Anthologie kirchengeschichtlicher Texte, hier auf der rechten Seite, mit Kommentatoren zusammengezählt, haben wir dort über 2000 Autoren und Kommentatoren, die etwa 8500 Texte geschrieben haben, mit Kommentaren, und dafür 1100 Jahre gebraucht haben. Eine der größten Anthologien überhaupt ausgezeichnet. Wir sehen also, extrem kurze Zeit wurde extrem viel gemacht. Das sehen wir natürlich auch bestätigt, nicht nur auf der Zahl der Texte. Natürlich sind diese Texte viel länger als diese Texte, aber das Ganze haben wir natürlich auch auf der Ebene der Token, also der einzelnen Wortformenbelege, betrachtet. Die zweite Eigenschaft, die Sie jetzt hier für die englische Wikipedia sehen, ist der Schnitt pro Monat gerechnet, die durchschnittliche Anzahl von Artikeln pro Tag. Da sehen Sie, dass in der Regel von Beginn an gerechnet immer noch etwa 1000 neue Texte, 1000 neue Themen pro Tag hinzukommen. Ein neues Thema betritt die Weltgeschichte, politisch, wissenschaftsmäßig, wie auch immer, und vergeht nicht viel Zeit, dann gibt es einen Artikel in der Wikipedia, zumindest der englischen, in der dieses Thema beschrieben wird. Wenn also die Zeittaktung, die Änderungsstatus ungefähr ähnlich zu dem, was wir für das menschliche Themenuniversum, sofern es überhaupt gemeinschaftlich ist, erwarten dürfen. Damit eng zusammenhängt natürlich der Umfang dann schließlich. Dort haben wir die englische Wikipedia etwa 3,6 Millionen verschiedene Einheiten, Themeneinheiten, Kategorien, Artikel, Portale begleiten, im Vergleich zu 1110 verschiedenen Themenkategorien der Dewey Decimal Classification, einem typischen Katalog von digitalen Bibliotheken zur Einordnung von Themen von digitalen und offline Dokumenten. Also drei Gründe zu sagen, dass die herausragende Kollaboration, die Änderungsrate und der schiere Umfang. Das Prinzip funktioniert offenbar, aber es funktioniert nicht nur in der Wikipedia, es funktioniert auch bei Spezialwikis. Und ein solches Beispiel, das zeige ich Ihnen jetzt, das ist das Gutenplug-Wiki, das auch mit einem Grimme Online-Award ausgezeichnet worden ist. Es ist das erste Wiki seiner Art weltweit gewesen, das zu einem einzigen Zweck erfunden worden ist, nämlich zu beweisen, dass die damalige Doktorarbeit des Freiherrn zu Gutenberg ein Plagiat ist. Wir sind dann hier geordnet. Die horizontalen, die Pages, die Seiten dieser Doktorarbeit, schwarz und rot markiert, jene Seiten, für die mindestens ein Plagiat gefunden worden ist, und weiß markiert die verbleibenden Seiten, für die bislang noch kein Plagiat nachgewiesen worden ist. Diese Wikipedianer, die dieses Gutenberg-Wiki in sehr kurzer Zeit, in 7 Monaten etwa geschrieben haben, haben noch ein bisschen mehr gemacht. Sie haben dann diese Aufteilung hier gezeigt, damit die zipfte Kurve, die sehr schön abfällt. Eine herausragende Quelle, aus der vorwiegend abgeschrieben worden ist, eine ganz große Anzahl von Quellen, aus denen vergleichsweise wenig abgeschrieben worden ist. Sehr viel Arbeit steckt in diesem Wiki, diesem Spezialwiki. Sie sehen schon, dieses Prinzip des Wikis, das funktioniert außerhalb der Wikipedia. Sehr schnell, wenn die Sache die Leute interessiert, finden sich größere Zahlen von Personen, die an so etwas arbeiten und dort Informationen hinterlassen. Dann ist eine Reihe von Spezialwikis mehr untersucht, es sind etwa 100 mittlerweile, die wir untersuchen. Mit einer Aufliste von etwa 25 Spezialwikis, überwiegend aus der Freizeitkommunikation, das ist die Motivation, naturgemäß sehr groß mitzuarbeiten. Und immer die Anzahl der Personen, die mitarbeiten, das ist die Anzahl der Kollaborationsbeziehungen dieser Personen, weitere Mal ist Regionalkommunikation, die Wissenschaftskommunikation, dann das Rolli-Plattform etwa oder auch eine technische Kommunikation, zu der es solche Spezial-Wikis gibt. Wir machen dann sehr viele statistische Untersuchungen dazu. Das ist hier nochmal so ein kurzer Beleg. Da haben wir ein Zeitreihenmodell entwickelt, das Zeitperspektiv für Kollaborationen untersucht. In solchen Wikis können wir sehr schön zeigen, wie dort der Exponent der Radverteilung realistischere Werte annimmt, wenn sie den an die Verteilung der Anzahl der Kollaborationen im Kollaborationsnetzwerk anpassen. Und fällt er hier runter, und das ist durch die Absicht, dann kommt er auf Werte, die deutlich realistischer sind über dem, was man sonst sieht. Die Frage wäre nun, wie können wir das jetzt verbinden mit der Forschung an dem Wikinect-Projekt? Was ist sozusagen das Wiki also im Wikinect? Erinnern Sie sich bitte daran, dass unsere User ja die Möglichkeit haben sollen, nach dem Museumsbesuch erst einmal durch die gestische Propositionen, das gestische Schreiben, das zu annotieren, was sie gesehen haben, das und das, die passen Inhalte zusammen, die handeln beide von dem Thema Blumen zum Beispiel, oder das hat mir gefallen und solche Dinge mehr. Sie merken schon, wenn ich solche Annotationen mache, dann kann ich Bilder miteinander verbinden, aber ich kann auch Bildsegmente natürlich identifizieren und Bildsegmente verschiedener Bilder in Verbindung setzen. Ich könnte, wenn ich das dann mehrere Leute machen lasse, quasi ein Netzwerk von Bildobjekten gewinnen, mal dann, wenn neben den Bildsegmentierungen auch solche sprachlichen Annotationen dazukommen. Das bedeutet, kommen wir sozusagen über das Wikipedia hinaus. In Wikipedia kann es natürlich auch jetzt schon sehr gut multimediale Objekte darstellen, ist keine Frage. Aber natürlich, diese Text-Bild-Zusammenhänge, die sind relativ spezifisch. Da geben sich Komplexbeziehungen, konstituierende Strukturbeziehungen, ein Bild besteht aus Teilen, die wiederum aus Teilen bestehen zum Beispiel. Solche Beziehungen abzubilden, das geht aber eben nur schlecht, nicht so recht. Und unsere Idee wäre, das sozusagen weiterzuentwickeln, das Wiki-Prinzip, um speziell solche Text-Bild-Netzwerke abzubilden. Und wir sprechen dann, wenn es was gelänge, von einem Wiki 2.0. Damit komme ich jetzt zur dritten Säule und übergebe dann an den Herrn Lücking, der Sie nun durch die Gesten führen wird.
Ja, danke.